Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir beginnen heute eine Predigtreihe. Eine Predigtreihe mit dem Thema 7 Predigten in Liebe zur Liturgie gegen die Banalisierung des Gottesdienstes. Ich werde also versuchen, in 7 Predigten, das dauert sicher seine Zeit, bis wir da durch sind, versuchen also die Liturgie des Gottesdienstes uns näher zu bringen und lieb zu machen, sie uns aufs Herz zu legen, denn wir haben von Gott durch die Liturgie einen wunderbaren Schatz geschenkt bekommen. Wir beginnen heute mit dem Grundsätzlichen dazu und dem Anfang des Gottesdienstes. In weiteren Predigten folgen dann Anrufung und Lobpreis, Sündenbekenntnis und Gnadenzusage, Verkündigung und Bekenntnis, heiliges Abendmahl, Sendung und Segen. Ich wünsche und bete darum, dass wir alle dadurch den Gottesdienst und auch seine einzelnen Elemente noch mehr lieb gewinnen und eine tiefere Erkenntnis des Wirken Gottes bekommen. Zur heutigen Predigt hören wir Gottes Wort aus Psalm 27, die Verse 1 bis 4. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, die Predigt heute ist dreiteilig aufgebaut. Erstens, Liturgie lebt aus Gottes Licht und Liebe. Ja, was ist überhaupt Gottesdienst? Was ist überhaupt Liturgie? Das griechische Wort Liturgeia hat Martin Luther übersetzt als Gottesdienst. Und dabei ist ganz wichtig, zunächst zu erfassen, dass Gottesdienst zuerst und vor allem Gottes Dienen an seiner Gemeinde und an den Menschen ist. Und erst danach und darauf quasi als Antwort ist es auch ein Dienst des Menschen. Der König David singt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Unser Herr Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Der Apostel Paulus schreibt, sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Und 1. Johannes 4 steht geschrieben, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gottesdienst ist Handeln Gottes an uns. Im Gottesdienst ist Gott selbst aktiv und dient uns. In seinem Licht, in seiner Liebe begegnet er uns. Er rettet, er verändert. Er erfüllt unser ganzes Leben. Er füllt es mit seinem Heil und mit seiner Gerechtigkeit und mit Glauben. Und das alles ist zu 100% Gottes Handeln und sein Geschenk. So wie Paulus an die Epheser schreibt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Es ist also allein Gottes Gnade, sein Geschenk an dich. Da ist kein Platz für irgendein menschliches Zutun. Alle Werkgerechtigkeit, alles Menschenwerk sind hierbei komplett ausgeschlossen. Das, liebe Gemeinde, ist die biblisch-reformatorische Rechtfertigungslehre. Und wer das verstanden hat, der weiß und spürt, Wie wichtig Gottesdienst ist, wie heilsnotwendig Gottesdienst, also Gottesdienst an uns ist. Und wer davon erfüllt ist, von diesem Handeln Gottes an einem selbst, der will keinen Sonntag mehr ohne Gottesdienst leben, weil Gott mit seiner Gnade an uns handelt, Sonntag für Sonntag. Wir können die Woche gar nicht anständig leben, ohne von ihm, ja, gesegnet zu werden, sein Wort zu hören, von ihm umfangen zu werden. Mein früherer Lehrer in praktischer Theologie an der Universität Heidelberg, Professor Christian Müller, drückte das einmal so aus: Es kommt darauf an, sich von Gott dienen zu lassen und seinen Dienst zu empfangen, und zwar so hingebungsvoll, dass ich dann gar nicht mehr anders kann, als mich von ihm, der Gemeinde, als dem Leib Christi einfügen zu lassen und hier ein tätiges Glied an seinem Leib zu werden. Ein solcher Gottesdienst, liebe Gemeinde, schließt römisch-katholisches Opferdiensthandeln des Menschen komplett aus. Ebenso ausgeschlossen sind dann alle Darbietungen und sogenannte Event-Gottesdienste, die verstärkt in evangelischen Landeskirchen und Freikirchen heutzutage gefeiert werden. Solche Darbietungen, solches menschliches Feiern wird unter anderem daran erkennbar, dass beim Gottesdienst vorne einer steht und die Menschen hinten begrüßt, als Gäste begrüßt. Das wird auch daran erkennbar, dass ein Gottesdienst einen Moderator braucht, der durch das ganze wechselnde Programm hindurchführt. Mitunter wird in Gottesdiensten auch eine Bühne benutzt. Das ist fast so wie in einem Theater, wo dann vorne die Darbietungen ablaufen. Es stellt sich bei all diesen Dingen immer wieder die Frage, wer ist hier Hausherr, hier in diesem Raum? Ist es Gott oder ist es der Mensch? Wer ist hier der Handelnde? Ist es Gott oder ist es der Mensch? Ist Gottesdienst die Versammlung der Heiligen oder gibt es hier drin Gäste und Publikum? Geschieht alles, was wir hier tun, zum Gotteslob? Oder wird in Gottesdiensten auch Menschen für ihr Tun Beifall geklatscht? Ist Gottesdienst Gottesdienst an Menschen oder ist es Menschendienst für Gott? Liebe Gemeinde, das sind keine kleinkarierten, nebensächlichen Fragestellungen. Hier geht es um das ganz Entscheidende. Hier geht es um das Sein oder das Nichtsein von Gottes Dienst. Und deshalb ist der Beginn jeden Gottesdienstes so außerordentlich wichtig. Am Anfang steht unverzichtbar: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Entweder beginnen wir so Gottesdienst oder ist es kein Gottesdienst. Durch dieses Votum am Anfang wird deutlich gemacht, dass eben nicht unsere menschlichen Begabungen oder unsere gleichgeschalteten Interessen als Menschen der Hintergrund sind, warum wir uns heute Morgen hier versammeln, sondern allein der dreieinige Gott, der uns gerufen hat und der seine Heiligen hier heute Morgen und anderswo zusammenruft und versammelt. Das ist die Bedeutung von Ekklesia, der Kirche Jesu Christi. Und dieses Votum, das am Anfang gesprochen wird, das ist keine Bitte, dass Gott da sein möge, sondern es ist die Verheißung und die Zusage, dass es so ist, dass Gott mitten unter uns gegenwärtig ist, mitten in seiner Gemeinde, dass er wirkt durch seinen Heiligen Geist jetzt, hier und heute. Das können und müssen wir Menschen nicht irgendwie erst machen und fabrizieren oder erbitten. Nein, darauf glauben wir, darauf vertrauen wir, das feiern wir. Und deshalb müssen auch Kirchengebäude oder andere Gottesdienstorte vor der Feier eines Gottesdienstes nicht von bösen Dämonen erst freigebetet werden, wie man das manchmal so hört und liest. Man braucht auch vorher keine Wünschelrutengänge, die spirituell störende Wasseradern in einem Gottesdiensthaus aufspüren müssten. Es müssen auch keine Öle vergraben werden, um negative Energien und Gerüche aus Kirchen zu vertreiben. Alles schon erlebt, Aber all dies ist esoterischer Spiritismus und zeugt nur davon, dass die Verbindung, die lebendige Vertrauensbeziehung zum lebendigen Gott längst verloren gegangen ist. Und zurück bleibt in solchen Gemeinden Wüste und Tod. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes steht gegen alle menschlichen Programme und Konzepte, gegen alle menschliche Werkerei, die mit dafür verantwortlich sind, dass viele unserer Gemeinden so müde und resigniert geworden sind, dass auch viele Kirchenbänke so leer geworden sind. Dieses Votum steht auch gegen alle menschliche Show, die in Gottesdiensten dargeboten werden soll, um die Kirchen wieder zu füllen oder voll zu machen, die Bänke. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, liebe Gemeinde, das hat doch eine ganz andere Blickrichtung. Es schaut eben nicht auf leere oder volle Kirchenbänke, sondern es ist ein Schauen des Reichtums seiner Gnade. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also, in der Gegenwart und im Namen des dreieinigen Gottes feiert ihr als Zugehörige des Leibes Christi Gottesdienst. Ihr seid die Gemeinschaft der Heiligen und der Herr ist mitten unter uns. Und so sind wir zusammen zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn. Zweitens, Liturgie spiegelt Gottes Herrlichkeit und Ordnung. Wenn das nun klar ist, liebe Gemeinde, dass Gottesdienst in erster Linie und vor allem Gottes Dienen an uns ist, dann geht es eben im Gottesdienst auch um ihn, um seinen Glanz, um seine Herrlichkeit. Es geht um sein Handeln und all das, was der lebendige Gott für uns getan hat. Und wir haben ja schließlich keinen Chaosgott. Einen Gott, der je nach Tageslaune regiert und seine Gebote aufstellt oder verwirft. Nein, wir haben einen verlässlichen Schöpfergott, einen Gott, der unwandelbar ist. Ein Gott, der in dieser Schöpfung alles wohlgeordnet und sortiert hat, der alles aufeinander zugeschaffen hat. Das gilt sowohl für das große Weltall mit all seinen Gestirnen, das gilt aber auch für die einzelnen Lebewesen, die Menschen, die Tiere und die Pflanzen. Alles von Gott wunderbar aufeinander zugeschaffen. Und wenn das nicht so wäre, dann würde längst diese Welt in einem Super-GAU geendet haben. Und weil es eben alles so geordnet ist, weil wir einen Schöpfergott haben, voller Ordnung und Herrlichkeit, deshalb schreibt der Apostel Paulus auch in Bezug auf den Gottesdienst und die Gemeindeversammlung, lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Gottesdienst ehrbar und ordentlich. Das ist ja sowas von entlastend, liebe Gemeinde. Da kann man richtig aufatmen, wenn Gemeinde Gottesdienst in einer himmlischen Ordnung feiern darf. Wenn alles geregelt ist, wenn alles seinen Platz hat, das bewahrt die Gemeinde Jesu vor eigenem Tun und Werken, um damit vermeintlich den Gottesdienst immer attraktiver machen zu müssen. Das ist sowas von entlastend, wenn wir in einer himmlischen Ordnung Gottesdienst feiern dürfen. Denn wenn wir anfangen, immer noch etwas zuzugeben, immer noch etwas besser machen zu wollen, immer noch etwas hinzuzufügen, dann erzeugen wir uns selber einen ungeheuren Stress. Weil eine Gemeinde, wenn sie dann mal ein bestimmtes Level erreicht hat, ja auch nicht mehr hinter dieses Level zurück kann, dann würden ja die Leute fragen, ja, was ist los mit euch? Man wird also schnell an seinem eigenen Maßstab, den man immer höher legt, daran scheitern. Und erschwerend kommt hinzu, dass Gemeinden dann anfangen, sich miteinander zu vergleichen. Und wir haben ja das Phänomen, dass Menschen dann wandern von einer zur anderen Gemeinde und gucken, wo es noch besser und noch mehr und noch größer und noch herrlicher wird. Dieses Vergleichen führt zu nichts. Das wäre ja nichts anderes als bei vielen TV-Shows, wo es nur danach geht, dass man um Einschaltquoten kämpft. Aber mal ehrlich, liebe Glaubensgeschwister, wohin soll das führen beim Gottesdienst? Du wirst immer eine Gemeinde finden, die noch mehr macht, die noch perfekter ihren Gottesdienst stylt, die noch mehr Geld hat, die noch mehr in der Öffentlichkeit sich in einem großen Glanz darbietet. Aber ich frage, kann man in solchen gestressten Gemeinden, die immer mehr wollen und die miteinander in einem Wettkampf liegen, ausgesprochen oder unausgesprochen, kann man in solchen Gemeinden zur Ruhe kommen? Kann man in solchen Gemeinden, die immer mehr wollen, innerlich aufatmen? Hat nicht unser Alltag unter der Woche schon genug Rennerei, Zeitnot, Druck und Stress? Und hat uns Gott diesen einen Tag der Woche nicht als Ruhetag gegeben? Wie viel befreiender ist es hingegen, wenn der Gottesdienst eine klare und feste Ordnung hat? Eine Ordnung, die man kennt. Eine Ordnung, in der wir zur Ruhe kommen können, in der wir aufatmen dürfen. Und eine Ordnung, die nicht in jedem Gottesdienst, in jeder Konfession komplett anders aussieht, sodass ich, wenn ich einmal an einem anderen Ort mit Gottesdienst feiere, einen Wiedererkennungseffekt haben darf. Liturgie ist also Ordnung, aber eine Ordnung, die weit mehr ist als eine formal gesetzliche Erfüllung irgendwelcher kultischer Vorschriften. Denn die Bibel, die Schrift sagt uns auch, dass es Gott ein Greuel ist, Gottesdienste ohne den rechten Glauben zu feiern. Liturgie als Gottesdienst ist daher auch kein Runterleiern irgendwelcher alter Texte, die uns überliefert wurden. Nein, Liturgie als Gottesdienst lebt aus der Vertrauensbeziehung zu dem lebendigen Gott. Er will Sonntag für Sonntag unser Leben heilen und erfüllen. Wir sind die Empfangende. Wir sind jeden Sonntag beschenkte Kinder Gottes. Und so lebt Liturgie aus einer reichen biblischen Tradition heraus. Wie war das in der ersten Zeit nach dem Pfingstfest gewesen? Da haben die Apostel und auch die noch junge Gemeinde wie selbstverständlich den jüdischen Synagogengottesdienst mitgefeiert und sich dann zusätzlich in ihren Häusern versammelt, um miteinander zu beten und das Mahl zu feiern. Erst nach dem inhaltlichen Bruch mit der jüdischen Gemeinde hat sich dann Stück für Stück der christliche Gemeindegottesdienst entwickelt. Man hat dabei aber Grundelemente des jüdischen Synagogengottesdienstes mit übernommen. Und so wie die Apostel und die Evangelisten nach der Auferstehung Jesu ganz neu angefangen haben, das Alte Testament zu lesen, nämlich nun von Jesus Christus her und auf Jesus Christus hin, so haben sie auch damals alle Gottesdienstelemente so umgestaltet, dass alles einen christusgemäßen Sinn bekommt. Unser Herr Jesus hat uns das selber ja vorgelebt und vorgezeigt, indem er im Rahmen des jüdischen Passamahles das heilige Abendmahl eingesetzt hat. Nur in Christus, liebe Gemeinde, wird das Heilshandeln Gottes vom alten Bund hin zum neuen Bund verständlich. Der tief ergreifende Sinn des heiligen Abendmahls können wir nur vom Passamahl, vom Passafest her erfassen. Und so können wir im Neuen Testament uns auf die Suche machen und werden finden, dass alle entscheidenden Bestandteile des christlichen Gottesdienstes hier bereits genannt werden im ersten Jahrhundert bei der jungen Gemeinde. Die Mahlfeier, das Wort, das Lied, das Gebet mit Vater Unser, die Bekenntnisformeln, die Doxologien, also der Lobpreis Gottes und der Segen. Alles schon im Neuen Testament beschrieben, auch wenn es hier noch keine abschließende feste Struktur miteinander gefunden hat. Die älteste vollständige, uns bekannte Liturgie ist die sogenannte Jakobus-Liturgie. Sie stammt aus der Zeit zwischen der Urgemeinde und dem 4. Jahrhundert. Ein solcher Gottesdienst dauerte so circa 6 Stunden lang. So lange brauche ich heute nicht, keine Angst, liebe Geschwister. Gehen wir aber dennoch in die Tiefe hinein, in die Tiefe neutestamentlicher Liturgie. Denn hier erreichen wir tatsächlich die Wurzeln des christlichen Gottesdienstes. In der Liturgie begegnen wir dem Geheimnis Gottes selbst, dem Geheimnis, das Gott uns in Christus offenbar gemacht hat. Hier in der Liturgie erleben wir Begegnung mit Gott selbst, seine Menschwerdung in Jesus Christus. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Er schenkt uns das Heil, das er für uns erworben hat. Von ihm kommt die Kraft der Erneuerung in unser Leben durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Das alles, liebe Glaubensgeschwister, dürfen wir Sonntag für Sonntag erleben. Das dürfen wir miteinander feiern. Und zwar mitten in der Unordnung dieser Welt, in der wir unser Leben so gestalten haben. Liturgie ist daher ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack auch auf die vollkommene Herrlichkeit Gottes, die wir in seinem ewigen Reich einmal schauen und leben dürfen. Also das Entscheidende der Liturgie ist Gottesdienst, dass Gott uns dient und nicht, dass wir als Menschen irgendwelche Darbietungen oder Vorführungen hier abfeiern. Wer meint, Gottesdienst durch Anpassungen an den aktuellen Zeitgeist attraktiv machen zu können, der wird schnell enttäuscht feststellen müssen, wie viel heiße Luft er dabei erzeugt und wie schnell diese heiße Luft sich auch wieder abkühlt. Denn all diese Trends, die durch die Gemeinden und durch diese Welt hindurchgehen, die verschwinden oft genauso schnell, wie sie gekommen sind. Und wer beispielsweise meint, ständig den aktuellen Musikgeschmack in der Kirche abbilden zu müssen, der verrennt sich in Oberflächlichkeit, der verliert die Wurzeln, der verliert den Tiefgang. Damit meine ich nicht, dass nicht auch neuere Lieder singbar sind und gesungen werden sollen. Wir praktizieren das auch. Es geht aber immer um die Frage, sind das geistliche Lieder, die dem Dienst Gottes an uns dienen, oder ist es nur ein oberflächliches Anpassen, weil es Menschen gerade so gerne draußen hören? Wenn wir uns anpassen an das, was die Welt hören will, dann verlieren wir die tiefen Glaubensfundamente. Dann verlieren wir auch die Nachhaltigkeit jedes Gemeindeaufbaus und die Nachhaltigkeit jeder Mission. Fastfood-Gottesdienste tragen ebenso wenig zur Heilung bei wie McDonald's zu unserer Gesundheit. Und wenn wir einmal zurückschauen, liebe Gemeinde, auf die letzten 50 Jahre, die meisten von uns können das ein Stück weit oder ganz überschauen. In diesen letzten 50 Jahren sind vermutlich mehr Gottesdienstkonzepte, verschiedene Stile und Programme ausprobiert worden, als in den fast 2000 Jahren zuvor. So leer sind durch diesen Wechsel der Programme aber auch die Kirchenbänke geworden. Oder so voll sind sie geworden wie Veranstaltungssäle, große Veranstaltungsräume, wenn man einfach meint, die Leute mit irgendetwas locken zu wollen. Aber den wunderbaren Schatz der Liturgie, diesen Schatz, den uns Gott gegeben hat, der wird dann verachtet, wenn wir anfangen, den Gottesdienst menschlich gestalten zu wollen. Sei es mit Dialogpredigten, mit Kurzpredigten, mit Büttenreden, mit Tanzshows, Filmvorführungen oder Gesangsdarbietungen. Und Sie haben wahrscheinlich noch viel mehr erlebt, als ich jetzt hier aufzeigen oder aufführen und kann und will. Die Menschen versuchen durch solche Elemente eine Lockerheit, eine Ungezwungenheit in den Gottesdienst hineinzubringen. Was sie dabei aber erreichen, dass der Gottesdienst einen Veranstaltungscharakter gewinnt, dass er zur Show wird, zu einer Darbietung für die Menschen. Das mag sehr wohl zu den modernen Menschen passen. Der moderne Mensch, der einerseits gern ein aktiver Macher ist und selbst alles in der Hand haben will, der andererseits aber auch gerne da sitzt und sich berieseln lässt und zuschaut, was vorne geboten wird. Aber beide Verhaltensweisen passen nicht zu Gottesdienst. Das Geheimnis Gottes geht dabei verloren. Denn dieses Geheimnis kann ich als Mensch nicht machen. Ich kann dieses Geheimnis mir nur schenken lassen und es feiern. Und dieses Geheimnis Gottes kann ich auch nicht aus der Ferne als Zuschauer erleben, sondern das kann ich nur erleben, wenn ich selbst von Gottes Geist ergriffen bin und mitfeiere. Und dazu ist Ruhe und Stille hilfreich. Eine Atmosphäre der Sammlung und Konzentration, des intensiven Betens. Ein solches Schweigen der Gemeinde, das ist kein sinnloses Verstummen, sondern ein sich Öffnen für Gottes Reden und Gottes Handeln. Es ist Hingabe an Gott. Ein solches Schweigen ist Ehrfurcht vor dem lebendigen und allmächtigen Schöpfer. Und nur aus einer solchen inneren Stille heraus finden wir zur wahren Anbetung und Lobpreis des ewigen Vaters. Liturgie ist daher voll reichen geistlichen Lebens. Und dazu gehört auch, liebe Gemeinde, das komplette Kirchenjahr mit seinen wechselnden Bußzeiten und Freudenzeiten. Advent, Weihnachten, Passion, die wir gerade miteinander begehen, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, die lange sommerliche Trinitatiszeit, Erntedank, Ewigkeitssonntag. Gott hat in seine Schöpfung einen riesen Blumenstrauß an Farben, an Düften und Formen hineingelegt. All das dürfen wir in der Liturgie wahrnehmen und erleben. Und damit das geht, hat uns Gott ja schließlich auch die fünf Sinne mitgegeben. Uns Evangelischen wird ja manchmal zu Recht vorgeworfen, wir wären in unserem Glauben und unseren Gottesdiensten sehr kopflastig und sehr wortlastig. Das hat vielleicht schon ein Stück weit Berechtigung. Aber wie heißt es, das Wort ward Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Und dem großen Reformator Martin Luther ging es bei der Reformation beileibe nicht um die Abschaffung von schönen, sinnhaften, feierlichen Gottesdiensten. Im Gegenteil, um was es Martin Luther ging, das war, dass er wiedergewonnen hat, dass die evangelische Predigt allein Gottes Gnade ist für den bußfertigen Sünder. Also wir dürfen niemals verwechseln, dass wir meinen, evangelischer Gottesdienst, der würde nicht die vielfältigen Sinne von uns Menschen ansprechen dürfen. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Gottesdienstfeier. Wir haben und dürfen feiern, dass Gott uns dient. Und da dürfen wir die Reichhaltigkeit, was Gott uns ja gegeben hat, das dürfen wir alles haben, leben und auch im Gottesdienst spüren und erfahren. Und daher, weil Gottesdienst eine Feier ist, ist es auch angemessen, dass die Pastoren die Albe mit Stola tragen. Die Albe ist nichts anderes als das weiße Taufkleid, das früher alle Täuflinge nach ihrer Taufe angezogen bekommen haben. Und die Stola ist das Joch Christi. Wir sind Diener Gottes. Wir sind gebunden an sein Wort und seinen Willen. Liturgie ist also ein Geschehen mit allen unseren Sinnen. Und weil das so ist, sind auch die vielen Gesten und Symbole so wichtig. In einer solch reichhaltigen Liturgie, liebe Gemeinde, will uns Gott dienen. Durch seine Gnade darf ich als Gottes Kind leben und feiern. Und Gott, er hat keine Einzelkinder. Wir alle miteinander hier sind Brüder und Schwestern im Herrn. Deshalb kann man Gottesdienst auch nur in der Gemeinschaft miteinander feiern. Sie merken, dass der moderne Individualismus und Egoismus ein Feind ist jeglichen Gottesdienstes und jeglicher Liturgie. Nur wer bereit ist, sich auch auf andere einzulassen, kann Teil des Leibes Christi sein, weil wir alle zueinander gefügt sind. Ich komme zum dritten und letzten Teil. Bleiben im Hause des Herrn. Ja, das ist ja das große Sehnsuchtsziel von König David. Bleiben im Hause des Herrn, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn, seinen Tempel zu betrachten. Ich kann mich früher an meine Kindheit erinnern, da hat man versucht, einen schönen Lebensmoment mit einem Foto festzuhalten. Man hat einmal drauf gedrückt und wollte diesen schönen Moment, dieses schöne Bild festhalten. Für ein Kind Gottes ist es das Schönste, an Jesus Christus festzuhalten, an ihm zu bleiben. So wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Deshalb, liebe Gemeinde, ist Glaube keine Erinnerung an alte, verstaubte Zeiten, sondern Glaube ist ein Bleiben und Leben mit Christus hier und heute. Glaube ist auch kein Betrachten eines alten Fotoalbums oder ein äußerliches Betrachten einer alten Schrift, sondern Jesus Christus ist hier, jetzt und heute mitten unter uns genauso real anwesend wie damals bei seinen Jüngern. Bereits die Israeliten feierten das Passafest oder feiern es bis heute jährlich so, als sei jeder einzelne Israelit damals beim Auszug aus Ägypten selbst persönlich mit dabei gewesen. So feiern sie in wenigen Tagen wieder ihr Passa. Und Gottesdienst ist daher auch viel mehr als ein Erinnern an frühere Taten Gottes. Nein, Gottesdienst ist ein aktuelles Geschehen, ein Feiern, ein Erleben des lebendigen Herrn mitten hier unter uns. Papst Leo der Große im 5. Jahrhundert hat einmal gesagt, Liturgie ist keine Erinnerung an vergangene Ereignisse, sondern eine Vergegenwärtigung unsichtbarer Wirklichkeiten im Leben eines jeden. Dieses Sein und Bleiben in Christus, liebe Gemeinde, es reicht aber noch viel weiter. Es gilt über deinen Tod hinaus. Und deshalb ist jeder Gottesdienst auch Vorfreude auf die Ewigkeit, auf ein himmlisches Leben in der strahlenden Herrlichkeit unseres Gottes. Also, liebe Gemeinde, als erlöste Kinder Gottes leben wir jeden Atemzug unseres Lebens aus Gottes Wort und wir leben auf seine Verheißung hin. Das ist Liturgie. Das ist Gottesdienst an uns. Und weil Gottesdienst Gottesdienst an uns ist, erfahren wir hier heute im Gottesdienst Heil und Leben. Die orthodoxe Kirche hat dies in besonderer Weise bewahrt und feiert jeden ihrer Gottesdienste als Vergegenwärtigung des Heilshandelns Gottes, als des Heilsgeschehens mitten im Gottesdienst. Das wird gefeiert. In einem wunderbaren Lobpreislied heißt es, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, das braucht auch unsere äußere und unsere innere Vorbereitung, liebe Glaubensgeschwister. Und das fängt nicht erst hier im Gotteshaus an, das fängt zu Hause an, indem ich mich schon während der Woche auf den nächsten Sonntag, den nächsten Gottesdienst freue und mir dafür auch bewusst Zeit nehme. Ich bin zur Feier des lebendigen Gottes eingeladen. Dementsprechend bereite ich mich vor und kleide ich mich auch. Auf der Einhaltung dieses Ruhetages als einen besonderen Tag für Gott, da hat Gott seinen Segen darauf gelegt. Den Segen für unseren Geist, für unsere Seele und für unseren Leib. Und nicht nur der Pfarrer, der Kirchendiener, der Organist, nicht nur sie sollten frühzeitig im Gottesdiensthaus sein, sondern auch die Presbyter einer Gemeinde, um sich frühzeitig miteinander in der Sakristei zu versammeln um für diese Gottesdienstbegegnung und für die Menschen zu beten. Die Glocken fangen an, eine Stunde vorher zum Gottesdienst zu rufen. Beim dritten Geläut, also die letzten 10 Minuten vor jedem Gottesdienst, da ist es Wohltun für die Gläubigen, wenn sie bereits in der Kirche sind, in Ehrfurcht vor Gott treten, bevor man sich setzt, ein Gebet zu sprechen, alles in uns schweige. Wir bereiten uns vor auf den Gottesdienst. Die Orgel fängt an zu spielen. Presbyter und Pfarrer ziehen gemeinsam in die Kirche ein. Die Gemeinde steht dazu auf, aber nicht zur Ehre der Menschen, sondern weil Gottes Wort, die Altarbibel, hereingetragen wird. Nach dem Eingangslied folgt das Votum im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es gilt seine Verheißung. Gott ist mitten unter uns gegenwärtig. Wie bereits erläutert, lädt er ein zum Gottesdienst. Er ist hier der Hausherr. Deshalb ist dieses Votum wie ein Heroldsruf. Es braucht auch keine weiteren Ausschmückungen und kann gar nicht die Einleitung "Wir feiern", sondern einfach, schlicht und klar: im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Zeichen des Kreuzes verstärkt sinnenhaft das gesprochene Wort. Alle Begrüßungen zum Gottesdienst sind daher überflüssig und weisen in die falsche Richtung. Die Gemeinde spricht auf das Votum laut ihr bestätigendes Amen. Die Gottesdienstfeier setzt sich fort und eine geistlich reife Gemeinde kennt ihre Liturgie. Nichts ist dem Geheimnis Gottes, seiner Schönheit und Dynamik abträglicher als ein Moderator, der der Gemeinde ständig zu sagen hat, was sie gerade tun soll. Und noch ein Wort zur Gemeinde. Wir haben vorhin bereits gehört, dass Gott keine Einzelkinder hat, dass wir Brüder und Schwestern sind im Herrn. Bilden wir das ab mit unserem Sitzen? Welchen Eindruck hätte jetzt ein Außenstehender, der hier hereinkommt? Ist hier die Gemeinschaft der Heiligen mit Augen erkennbar? Oder leben wir eher die Vereinzelung und den Individualismus? Wir merken, wir haben hier noch manches zu lernen und einzuüben. Und wir haben hier ein Stück weit den Nachteil, dass wir nur eine Netzwerkgemeinde sind. Wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen und dass wir noch keine feste Struktur haben. Aber wir sammeln uns unter dem einen Herrn als seine Gemeinde. Wir sind hier versammelt, um mit König David einzustimmen. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn, und seinen Tempel zu betrachten. Und der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus und auch an uns heute: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.